sehr geehrte Damen und Herren, danke recht herzliche Grüße. Ja. Ich will noch ein bisschen dieses Thema des Interpretierens ein bisschen weiter verfolgen, als wir das letzte Mal das schon getan haben. Und diesbezüglich an eine berühmte Begrifflichkeit erinnern, die in dieser Form Theodor Adorno geprägt hat, nämlich den Begriff des Nicht-Identischen. Adorno verweist mit dem Begriff auf ein bestimmtes Defizit des identifizierenden Denkens, das so in der klassischen Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie, aber auch Philosophie mit dem Namen Cartesius oder Descartes verbunden ist, wo es darum geht, eben mit Hilfe von Begriffen Dinge zu erfassen, und zwar so genau zu erfassen, dass damit wirklich sowas wie Deckungsgleichheit erreicht wird oder so etwas wie Befriedigung im Erfassthaben des Dings erreicht wird oder was auch immer. Der Begriff des Nicht-Identischen, wir haben ja darüber bereits gesprochen, verweist eben auf die Unmöglichkeit dieser Deckungsgleichheit, ganz einfach deswegen, weil Begriffe grundsätzlich auf etwas verweisen, das vielleicht eben ohne Begriffe gar nicht existiert, das durch dieses Verweisen überhaupt erst zu dem gemacht wird, auf was da verwiesen wird, zu einem Ding an sich, das als Unverwiesenes vorgestellt wird, als sowas wie Hintergrund dessen, was da verweist. Also diese berühmte Gegenüberstellung von Zeichen und Bezeichneten noch einmal, die wir bereits angesprochen haben. Das Interessante daran ist jetzt zum einen natürlich, dass dieses Nicht-Identische bei Adorno zu so etwas wird wie dem zentralen Sujet der Philosophie schlechthin. Aber darüber hinaus vielleicht auch sogar zu so etwas wie das zentrale Sujet der Wissenschaften schlechthin. Das auf der anderen Seite, aber natürlich gerade dem Adorno dieses Sujet bezeichnet, mit einem Begriff bedenkt, nämlich dem Begriff des Nicht-Identischen, natürlich wieder dieses Ungenügen in den Raum gestellt wird und natürlich wieder ein Prozess ausgelöst wird, der zum Beispiel die gesamte Wissenschaft oder die ganze Philosophie darauf abstellt, der alle Philosophen sozusagen dazu auffordert, dieses Nicht-Identische doch irgendwie zu greifen, zu bekommen. Noch einmal, es geht um einen Rest, um einen philosophischen Rest, der nicht erfasst wird, wenn ich zu etwas, zum Beispiel zu diesem Ding hier, Tisch sage. Um es auseinanderzunehmen, ne, das dürfte klar sein, dass Sie, was immer ich für Aspekte dieses Tisches jetzt in den Vordergrund stelle, was halt eine Fläche, vier Beine, eine gewisse Farbe, eine gewisse Form und vieles mehr, Sie mir noch andere Aspekte nennen können, die dieser Tisch offensichtlich auch aufweist. Ich kann darauf reagieren, dann natürlich meine Begrifflichkeit noch weiter verschärfen, differenzieren, ausbauen. Ich kann ganze Abhandlungen darüber schreiben, was denn dieser Tisch sein soll. Nichtsdestotrotz werden Sie, so Sie ein bisschen findig sind, trotzdem immer noch Aspekte ausmachen können, die für Sie an diesem Tisch relevant sind, die aber in meiner Bezeichnung jetzt nicht enthalten ist. Das dürfte klar sein. die Perspektivität unserer Wahrnehmung steckt da natürlich auch dahinter. Also schon mal der Umstand, dass ich den Tisch aus einem bestimmten Blickwinkel wahrnehme, aufgrund einer bestimmten kulturellen Erfahrung wahrnehme, eben als Tisch wahrnehme, aufgrund spezifischer Erfahrungen, die ich in meinem persönlichen Leben gemacht habe, wahrnehme. Und dass diese Erfahrungen und dieser ganze Hintergrund, also das ganze Vorwissen, das dazu notwendig ist, bei mir vorhanden ist, aber nicht unbedingt im gleichen Ausmaß bei Ihnen vorhanden ist. Das heißt, unsere Perspektiven auf diesen Tisch werden sich unterscheiden. Bitte, es dürfte klar sein, im Hinblick auf den Tisch sind solche Unterschiede natürlich jetzt nicht sonderlich relevant. Oder? Naja, auch das ist diskutabel, nicht? Aber es ist jetzt sozusagen ein sehr simples Beispiel. Aber es dürfte klar sein, dass im Hinblick auf Verhaltensformen von Menschen zum Beispiel solche Wahrnehmungsunterschiede sehr wohl relevant sein können. Bitte, Sie wollten vorher
was? Ja, ich wollte fragen. Es kommt mir oft diese Irritation zwischen, die Analogie zwischen einem konkreten Beispiel und einem abstrakten Beispiel. Mhm. Ist es, vielleicht, wenn es um identisch und nicht identisch geht, weil wenn unser Beispiel ein Tisch ist, das ist ganz konkret und klar, dass es konkret ist, weil es ein Tisch fassbar mit unseren Sinnen verschwindet. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht, dann, das spielt nicht so konkret, das ist nicht so deutlich, ob was identisch und was nicht identisch ist.
Naja,
ist so richtig so mit konkreten Analogien zum abstrakten Beispiel.
Moment, eine Begriffsklärung. Das Nicht-Identische meint selbstverständlich jetzt nicht unbedingt so simple Auffassungsunterschiede wie zwischen dem Begriff von Gerechtigkeit auf Ihrer Seite und dem Begriff von Gerechtigkeit auf meiner Seite herrschen mögen. Nicht? Da geht es jetzt zunächst einmal wirklich um diese Nicht-Identität von Zeichen und Bezeichneten. Wenn ich etwas als Bezeichnetes definiere und dafür ein Zeichen festsetze, dann ist dieses Zeichen per se per Definition nicht deckungsgleich mit dem, was ich bezeichne. Das Zeichen Tisch, das lautliche Zeichen Tisch, ist selbstverständlich in seiner Komplexität, also all diese Laute, I, S, D, H, alles was da damit verbunden ist, selbstverständlich nicht, aber nicht einmal im Entferntesten, in irgendeiner Art und Weise deckungsgleich mit dem, was hier vor mir steht. Ja, das ist klar. Es ist ein Zeichen. Wir haben schon davon gesprochen, die Zeichen sind deswegen nicht deckungsgleich, weil damit, oder deswegen kann man nicht sagen, aber sie sind glücklicherweise nicht deckungsgleich, weil das bis zu einem gewissen Grad gewährleistet, dass wir Zeichen mit dem Bezeichneten nicht verwechseln können im sozialen Kontext. Oder beziehungsweise nicht verwechseln, wir können es natürlich verwechseln, und es passiert immer wieder. Nicht? Also sehr oft nimmt man das Rauschen des Windes wahr und glaubt, irgendwelche Stimmen zu hören oder sonstiges. Nicht? Auch optische Täuschungen gibt es und vieles mehr. Aber ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, es zu verwechseln, so gering, dass eben soziale Interaktion, Kommunikation zustande kommt, auf einem hinreichend wahrscheinlichen Niveau zustande kommt. Das haben wir schon angesprochen. Die Nicht-Identität von Zeichen und Bezeichneten meint jetzt diesen Rest, der eben nicht erfasst wird, wenn etwas mit einem Zeichen belegt wird, wenn etwas mit einem Zeichen zu fassen versucht wird. Und dieses Etwas, und das ist das Interessante dabei, das haben wir auch schon besprochen, ist eben ein sprachliches Hilfsmittel, um überhaupt den Zeichencharakter des Zeichens deutlich zu machen. Nicht? Weil dieses Etwas ja erst durchs Bezeichnen konstruiert wird. Nur indem ich eben sage, hier ist ein Tisch, der sich von dem Zeichentisch unterscheidet, weiß ich, oder markiere ich sozusagen den Unterschied zwischen Zeichen und Bezeichnetem, obwohl ich dazu natürlich, und das haben wir ja schon des Öfteren herausgestellt, auch nur Zeichen verwenden kann. Sprich, auch nur darüber sprechen kann, dass hier etwas ist, was durch das Zeichentisch nicht vollständig erfasst wird. Ich habe keine andere Möglichkeit, als durch an dieses als bezeichnetes, vorgestellte heranzukommen. Das macht die Sache so kompliziert. Das Nicht-Identische ist in dem Moment, da man sich seiner bewusst wird, und das tut die Philosophie spätestens seit Kant sehr explizit, natürlich ein Wunschobjekt, wenn man das so nennen will. Es ist ein Gegenstand der Philosophie. In dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass ich etwas konstruiere, indem ich es benenne, indem ich es bezeichne und mir dieses Etwas in irgendeiner Art und Weise vorstelle, in dem Moment habe ich natürlich das Bedürfnis, es noch genauer zu bezeichnen, es irgendwie zu fassen zu bekommen. Obwohl ich weiß, ich kann es nicht anders als mit Zeichen fassen, es doch irgendwie so zu umzingeln, so zu umstellen, dass es als auch jetzt wissenschaftlicher Gegenstand handhabbar wird. Die Philosophie arbeitet sich daran ab, dieses Nicht-Identische, dieses Nicht-Bezeichnbare doch mit Zeichen zu fassen. Von Adorno stammt so ein berühmter Ausspruch, der natürlich jetzt, oder ich komme gleich darauf zu sprechen, der Ausspruch lautet, mit Hilfe von Begriffen über Begriffe hinaus zu gelangen. Das heißt, mit Hilfe von Begriffen etwas zu bewerkstelligen, was eigentlich mit Begriffen gar nicht bewerkstelligt werden kann.
Ist es nicht alleine dieser Satz ein Widerspruch?
Ja, natürlich. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist eben, es verweist auf dieses Transzendentale, auf dieses eben im Jenseits des Bezeichnungsprozesses Vermutete, das eben nur anhand eines Bezeichnungsprozesses überhaupt vermutet werden kann. Das ist ein zentraler, wenn Sie es als Widerspruch sehen wollen, dann ist es ein zentraler Widerspruch der Philosophie natürlich. Ne? Ein Widerspruch, und das ist das Interessante daran, der Unruhe auslöst. Der nämlich Unruhe bei Philosophen auslöst. Dürfte klar sein, Philosophen sind Menschen, die sich damit nicht zufrieden geben, dass da etwas ist, was nicht erfasst werden kann. Wissenschaftler sind selbstverständlich solche Menschen. Nicht? Also es wäre vielleicht ein bisschen der allgemeinere Ausdruck für diese Sorte von Menschen, die sich nicht befrieden können mit dem Umstand, dass da etwas ist, was von ihnen nicht erfasst werden kann. Ganz grundsätzlich könnte man sagen, es ist eine menschliche Eigenschaft. Nicht? Im Prinzip kennen wir ja dieses Unbehagen alle. Dieses Unbehagen mit Dingen, die wir nicht fassen können, die uns in irgendeiner Art und Weise rätselhaft vor Augen stehen. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich auch sehr gut den Reiz, den solche rätselhaften Dinge ausmachen. Wo wäre denn ein sehr prominenter Bereich, der sich gerade an diesem Reiz abarbeitet, in dieser Spannung von zu greifen versuchen und dann doch nicht greifen können? Natürlich, ne? Die Kunst. Also die Kunst lebt geradezu von dieser Spannung, vom Versuch, etwas zu fassen, was es per se nicht zu fassen bekommt, aber dann doch beständig neue Methoden und Mittel auszuprobieren, wie man das doch in die Wege leitet. Nicht? Also, nur eine Sekunde, dieser schöne Satz von Adorno, mittels Begriffen über die Begriffe hinauszugelangen, meint natürlich nichts anderes als literarische Versuche, etwas darzustellen. Ganz richtig, nicht? Natürlich, ne? Ganz klar. Und das ist einer der Gründe, warum die Schriften Adornos sich so sehr eigentlich literarischen Produkten annähern. Und warum? Und das ist ein interessanter Aspekt, wo man sich lange darüber den Kopf zerbrechen kann, warum eben die Philosophie nicht unmittelbar oder nicht so einfach als Wissenschaft bezeichnet werden kann. In der Wissenschaft steht sozusagen der Versuch, unerfasste Dinge doch mit Begriffen zu fassen, sie in Worte zu geigen, sie systematisch aufzubereiten, sie zu interpretieren, viel unbedarfter im Vordergrund als in der Philosophie. In der Wissenschaft fehlt im Allgemeinen, nicht bei allen Wissenschaftlern, aber so im Großen und Ganzen, bis zu einem gewissen Grad die Reflexion darauf, dass Begriffe eben nur Zeichen sind für etwas, was mit Zeichen nicht erfasst werden kann, was aber eben nur mit Zeichen als etwas bezeichnet werden kann, das nicht erfasst werden kann. Naja, es geht leider nicht einfacher, das zu formulieren, aber man kann es nur oft genug wiederholen.
Ja, aber dazu macht man ja auch immer Begriffsdefinitionen, ja, dass man genau festsetzt, was man dann quasi in diesem Kontext damit macht.
Ganz richtig. Also die Wissenschaften, die strengen Wissenschaften, leben geradezu von Begriffsdefinitionen, wo man sagt, also wo man auch durchaus im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten zunächst einmal seine Begrifflichkeit darlegt und sagt, ich nehme den Begriff so und so, den meine ich im Sinne von so und so, man verweist dann auf irgendwelche Wissensautoritäten, die halt diese Begriffe oder die Bedeutung dieser Begriffe bereits geprägt haben, wo man sagen kann, naja, das wissen die meisten Wissenschaftler, wie dieser Begriff bei so und so zu stehen kommt, zum Beispiel bei Adorno, der Begriff des Nicht-Identischen. Ne? Und dann schreibt man eine Abhandlung darüber, was man zu fassen bekommt und verwendet sozusagen als Prämisse, als unreflektierte Prämisse, die man im Rahmen dieser einen Arbeit nicht in Frage stellt, denjenigen Begriff, den man zunächst definiert hat. Das ist sozusagen ein methodisch astreines Vorgehen, weil da gilt, zumindest für die Länge des Textes, den man vor Augen hat, oder für die Situation, in der man gerade diskutiert, gilt die jeweilige Begriffsdefinition. Und ich brauche mir nicht mehr den Kopf darüber zu brechen, ob diese Begriffsdefinition zu kurz greift oder welche Aspekte sie verfehlt und vieles mehr. Ich kann mich dann immer noch darauf zurückziehen, falls mir jemand vorwirft, dass meine Begrifflichkeit zu kurz greift, kann ich mich darauf zurückziehen und sagen, naja, in dem Aufsatz habe ich den Begriff eben im Sinne von Adorno verwendet. Es ist klar, dass sozusagen noch andere Arbeiten notwendig sind, die diesen Begriff dann vielleicht aus einer anderen Perspektive beleuchten. Deswegen sind wissenschaftliche Arbeiten in sich natürlich abgeschlossene Einheiten, in denen, wenn sie gut gestrickt sind, das gilt, was eben in ihnen gilt. Im Prozess der Wissenschaft, im Prozess des wissenschaftlichen Diskurses, also dem Diskurs, der in the long run in the scientific community geführt wird, kommt die Problematik natürlich wieder zum Vorschein. Ne? Das dürfte klar sein. Da ist dann sehr wohl notwendig, auch diese Begrifflichkeiten zu hinterfragen, und die Wissenschaftstheorie oder die Philosophie sorgen eben dafür, dass diese seltsame Schleife des Nicht-Identischen in der Wissenschaft Berücksichtigung findet. Ja. Interpretieren.
Ja. Ja, ich habe eine Frage an dem Thema. Ja, der Adorno sagt, ja, Kunst ist der Versuch zu fassen, der Unfassbare.
Also, ja.
Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Philosophie? Können Sie sagen?
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, weil gerade bei Adorno die Grenzen sich doch zu verschieben.
Er ist persönlich auch Musiker.
Er ist natürlich persönlich Musiker. Die Grenzen verschließen sind nicht so klar zu ziehen, insbesondere als natürlich jetzt, ich habe es gerade erwähnt, Adornos Schriften sich doch literarischen Produkten annähern. Diskutieren wir das. Was würden Sie denn sagen, sind so grundsätzliche Unterschiede jetzt zwischen Kunst und, oder wo lassen sich denn solche Unterschiede ziehen? Der Kollege, der ist erst da aufgezeigt.
Ja, die Stimmen sehr artikulieren. Mhm. Das muss die muss zum Beispiel nicht immer machen.
Richtig, ja.
Es muss aber mehr Medien als die Philosophie.
Hm? Ja.
Also weil sie ja abstrakte Wahrnehmung, also Reize zum Beispiel Töne oder Geräusche zurückgreifen kann. Oder Farben, wo es die Philosophie ja die Färbe
Ja, obwohl es mittlerweile auch Versuche gibt, natürlich philosophisches Wissen im weitesten Sinn zu medialisieren. Also jetzt nicht nur schriftlicher Form darzustellen, sondern eben auch diskursiver, aber darüber hinaus filmischer, literarischer und vieles mehr. Okay?
Die Kunst hat zentral einen Schaffungsaspekt, ja, die Philosophie und die Wissenschaft im Allgemeinen sich ja konzentriert auf das bereits Existierende und das wieder gekommen zu tun. Mhm. Also die Philosophie ist für uns nicht Schaffung, die Kunst ist immer dieses Schöpferische dazu.
Das ist eine interessante These, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil...
Aber das ist eine gängige Definition. Bekannte Filme sind eben auch die Angewandten und die machen wirklich so bildende Kunst, die angewandte Kunst. Und für diese Leute ist zum Beispiel Literatur keine Kunst. Wo ich anderer Meinung bin, also ich finde den Begriff... Die Definition Kunst ist irgendwie sehr schwer zu fassen. Also es kann überall, also alles, was wo Neues geschaffen wird,
sage ich.
Ja. Generell, naja, aber neue Definition,
neue
Ansichten und so ist dann im Prinzip auch schon Kunst, finde ich. Weißt du, was meine?
Naja, das gehören sich. Okay, neue Ansichten, das sind das orientiert sich ja wieder sehr stark an bereits existierenden.
Ja, aber lassen wir es nicht in eine private Diskussion. Wollen wir noch andere Filme
ein? Ich glaube, dass Kunst also auf einer anderen Ebene arbeitet, auf einer Emotionsebene und Gefühle ausdrückt und andere Gefühle wecken will. Und Wissenschaft, zumindest seit Aristoteles, versucht analytisch vorzugehen. Es gibt ja auch Wissenschaft, die dann in andere Ecken abgedrängt wurden, in die Esoterik-Ecke irgendwie, alternative Mathematik oder sowas, die dann heute, zumindest akademisch, also das, was wir hier als Philosophie verstehen, als akademische Philosophie, nicht anerkannt sind.
Mhm, richtig, ja.
Und die arbeiten halt auf einer anderen Ebene, also das, was anerkannt ist, auf einer analytischen sozusagen.
Liebe Kollegen, spart euch die Privatdiskussion nachher auf. Ich meine, ist natürlich hochinteressant, gibt es wahrscheinlich unendlich Notwendigkeit weiter zu diskutieren, aber bleiben wir zunächst einmal bei uns, auch jetzt unter euch beiden natürlich, aber bleiben wir zunächst einmal zusammen. Ja, okay, machen wir noch eine Meldung, dann möchte ich sowas vorschlagen.
Ich glaube, zu erwarten, als Wissenschaften analytisch, also ich glaube, die Philosophie ist sicher sehr wissenschaftlichen und analytischen Charakter bekommen in den letzten, also vor allem im letzten Jahrhundert, aber es gibt trotzdem, also ein Beispiel, das mir einfällt, ist Nietzsche zum Beispiel eine Person, die auf Systematik oder Analytik in der Philosophie wenig Wert legt und schon einen sehr scharfen, also produktiven Charakter hat und die nicht nur seine beschreibt, sondern auch eigene Gedanken aufwirft.
Ja.
Das ist schon ein bisschen mehr als nur jetzt als Wissenschaft sozusagen.
Ja. Das ist ja hochinteressant, also wenn Sie Nietzsche erwähnen zum Beispiel, nicht? Es dürfte klar sein, dass Nietzsches Position, die ja der Adorno schon nicht ganz unähnlich ist, aus der Reflexion im Prinzip der Vorgaben herstammt, die die griechische Antike, aber natürlich auch die ganze Philosophiegeschichte, die ganze Wissenschaftsgeschichte bis dahin schon mal durchgewälzt hat, nicht? Also, oder vorgegeben hat. Also, gerade deswegen, weil Nietzsche so genau sieht, dass eben die wissenschaftliche Methode zu kurz greift, orientiert er sich eben oder sozusagen stellt er seine Produktionsweise auf diese quasi literarische, nicht nur analytische Ebene um, nicht? Und kritisiert eben zum Beispiel in dieser berühmten Gegenüberstellung von Dionysius und Apoll, nicht? Apollonisches Wissen und das rauschbestimmte künstlerische Wissen. Also, Sie kennen diese berühmte Geschichte? Sonst muss ich kurz mal dazu. Ja, ganz gut. Also es gibt diese berühmte Schrift, wie heißt sie nochmal?
Geburt der Tragödie aus dem Geist.
Genau. Die Geburt der Tragödie aus der...
Aus dem Geist der Musik, glaube ich.
Aus dem Geist der Musik, genau. Wo er eben das rationale Denken, das apollinische Denken, dem dionysischen, rauschbestimmten Agieren in der Kunst gegenüberstellt. Nicht? Und wo dann sowas wie eine bessere Philosophie oder eine adäquatere, angemessenere Philosophie eigentlich im Bereich der Kunst angedacht wird. Bei Adorno findet das dann natürlich seine Fortsetzung auf einer an den Erfahrungen mit der Kunst des 20. Jahrhunderts geschärften Ebene nicht? Oder reflektierteren Ebene. Sozusagen diese Diskussion um die Möglichkeiten des rein analytischen, rationalen, systematischen, wissenschaftlichen Denkens und des Nicht-Befriedigt-Sein mit diesem Denkens, diese Diskussion ist natürlich sehr alt und sie findet sich natürlich auch schon bis zu einem gewissen Grad in dieser griechischen Antike. Nicht? Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt nicht als Differenz zwischen Kunst und Philosophie betrachtet, sondern tatsächlich als Kunst und Wissenschaft betrachtet, dann ist nicht zu übersehen, dass in den Wissenschaften die Analyse, die Synthese, die Systematik, die klar definierte Methode und vieles mehr, auch die klar definierte Terminologie, im Vordergrund stehen, während in der Kunst eben bis zu einem gewissen Grad ganz bewusst damit gespielt wird, dass die Dinge nicht so klar vorgegeben sind, wie das in anderen Bereichen der Fall ist. Ne? Die Kunst punktet auch bis zu einem gewissen Grad in ihrem Bereich, gerade dadurch. Und es ist interessant, wie sehr sich... ich habe es dir nicht gesehen, aber...
Ich würde sagen, der Unterschied zwischen Philosophie und Kunst ist, dass die Philosophie mit festgesetzten Begriffen arbeitet, während die freischaffende Kunst neue Begriffe erfindet.
Ich würde nicht übersehen wollen, dass die Philosophie eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten beständig erfindet. Also, ja,
ich würde sagen, die Philosophie erfindet in Anführungszeichen Begriffe, die trotzdem verstanden werden sollen. Und die Kunst erfindet teilweise bewusst Begriffe, die nicht unbedingt verstanden werden können.
Naja, verstehen, das ist sozusagen ein bisschen die Frage, was verstehen kann. Aber das Zitat gibt es in der Kunst selbstverständlich ganz genauso wie in der Philosophie. Also das dürfte bekannt sein, auch Künstler beziehen sich auf die Werke früherer Künstler mit sehr viel Geschichte und mit sehr viel Ausführlichkeit. Ne? Also das Bild eines, was heißt, kommt im Bild oder Elemente des Bildes kommen im Bild eines späteren Künstlers vor oder auch in der Musik wird ständig zitiert und vieles mehr. Also so gesehen wird da schon mit Begrifflichkeit, wenn man das so nennen will,
operiert.
Wie gesagt, Begriffe, Stile, also vielleicht in der Kunst oder Einflüsse und so.
Naja, Stile, also denken Sie an, was heißt, wenn kurze Melodiefolgen, dann kurze Melodiefolgen von was ein Schubert in einem Werk eines Künstlers aus dem 20. Jahrhundert vorkommen und vieles mehr, nicht? Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das als Wiederverwenden von Begrifflichkeiten zu interpretieren, was in der Philosophie natürlich gang und gäbe ist. Nicht? Also, klar, diese Begrifflichkeit, die eben aus der Sprache Anleihen bezieht, aus der ganz normalen Sprache, die wir auf alltäglicher Ebene in unseren Kommunikationen verwenden, das ist klar. Nicht? Also da ist sozusagen jetzt insbesondere im Vergleich zur bildnerischen Kunst oder zur Musik ein deutlicher Unterschied.
Bitte. Und wenn ich gerade zum Bildtisch, weil in Philosophie und Kunst also jetzt gerade bei Adorno, weil Adorno ja so gut verlangt ist, sie quasi, oder sie zum Denken anlegen soll, dass sie Fragen aufwerfen soll und mit Sachen idealisieren soll. Und dass eben bei Adorno dann, also auf der einen Seite bei der Philosophie das Motiv ist, Sachen zu erkunden, und bei der Philosophie, die Kunst dann vielleicht ein Gegenstück dazu ist, indem sie Fragen aufwirft und eben Wissen oder geglaubtes Wissen wieder zerstreut.
Ja. Gerade bei Adorno ist ein seltsames Wechselspiel angedacht, nicht? Also dass die Kunst diejenige ist, die die bestehende Ordnung immer wieder hinterfragt, nämlich auch die bestehende begriffliche Ordnung beständig hinterfragt. Nicht? Also in dem Moment, wo, ich weiß nicht, zum Beispiel in der Kunstwissenschaft versucht wird, ein bestimmtes Kunstwerk zu analysieren und es in seine Einzelteile zu zerlegen, um genau zu verstehen, was denn da jetzt unternommen wurde, antwortet die Kunst gleichsam auf die Bemühungen der Wissenschaft, indem sie etwas nachliefert, was dann gerade aufgrund dieser Analyse, die da vorgenommen wurde, doch wieder nicht zu verstehen ist. Nicht? Also es dürfte klar sein, wenn man sich die europäische Musikgeschichte anschaut, dieses Wechselspiel von künstlerischer Praxis und wissenschaftlicher Theorie, hat ja gerade im 20. Jahrhundert sehr fruchtbare Extreme ausgebildet, nicht? Wo eben so Dinge wie gerade zum Beispiel die Zwölftonmusik, an der sich ja Adorno da zentral orientiert hat, oder auch der Schritt in die Atonalität zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nicht? Wo solche Dinge gar nicht möglich gewesen wären, wenn sich die entsprechenden Künstler nicht beständig an der wissenschaftlichen Theorie orientiert hätten. Die haben sich nicht nur an der Kunstgeschichte, an ihrer eigenen, also an der Geschichte ihrer eigenen Kunst orientiert, sondern die haben intensivst gelesen, wissenschaftliche Analyseversuche wahrgenommen. Nicht? Also man kennt dieses Verhältnis von Wagner und Nietzsche zum Beispiel, das natürlich sehr viel dazu beigetragen hat, dass Wagner so auch viel dazu beigetragen hat, dass Wagner so komponiert hat, wie er eben komponiert hat. Nicht? Und dass Nietzsche so geschrieben hat, wie er eben geschrieben hat. Und die nächste Generation der Musiker hat auf dieses Wechselspiel Bezug genommen und hat seine Art der Kunstschöpfung auf der einen Seite, aber auch seine Art der Wissenschaftsproduktion daran wieder ausgerichtet. Nicht? Also es dürfte klar sein, was nicht wer von Ihnen vielleicht sogar Kunst studiert oder irgendwie mit Kunst zu tun hat, dass heute kein Künstler mehr ohne intensivste theoretische Reflexion mehr Künstler sein könnte. Manchmal ist es geradezu erstaunlich, also jetzt gerade für einen Philosophen, einen Wissenschaftler, wie reflektiert moderne Künstler unterwegs sind. Die haben mitunter sogar mehr gelesen als Philosophen, nicht? Wage ich mal zu behaupten. Das ist ganz interessant.
Ich habe eigentlich immer Kunst definiert, weil wenn man sich zum Beispiel die ganze Popkultur anschaut, ja, dann ist es
das würde ich jetzt gar nicht sagen. Nur findet es da auf anderer Ebene vielleicht statt. Ich weiß nicht, Starmania, ne? Das ist ja ein hochinteressanter Prozess. Die Künstler, oder Künstler unter Anführungszeichen, was immer will, wenn sie bezeichnen will, aber die Musikerinnen, da heißt das Thema Starmania nicht. Nur ganz kurz, es ist ein hochinteressantes Phänomen. Sie merken daran, ich bin durchaus auch an der Populärkultur interessiert. Na, also sehr hochinteressant, dass diejenigen, die als oder die vordergründig als Hervorbringer dieser Art von Kultur oder Kunst erscheinen, in Wirklichkeit vielleicht nur sowas wie ausführende Organe sind. Gerade bei Starmania wird es ja besonders deutlich. Also eher davon abgesehen, dass das nur Sänger oder Sängerinnen sind, die da vorführen, ist es sehr deutlich so, dass da im Prinzip eigentlich die Musikindustrie ein Produkt und dann durchaus ein eben im Rahmen der Popmusik künstlerisches Produkt vorlegen will, für das sie eben geeignete Ausführende sucht. Deswegen wird dieses Starmania veranstaltet. Diejenigen, die das vorhaben, nämlich die Produzenten, Produzentinnen der Musikindustrie, haben allerdings sehr reflektierte Vorstellungen darüber, wie das Produkt ausschauen soll. Und das sind eben Vorstellungen, die sich keineswegs nur an früherer Musik oder an Popmusik oder was auch immer orientiert haben, sondern die ganz genau, die sich ganz genau eben an theoretischem Wissen orientieren, nur ist dieses theoretische Wissen jetzt nicht im Sinne des Verhältnisses von Nietzsche zu Wagner ein philosophisches Wissen, sondern das sind halt dann, weiß nicht, sozialwissenschaftliche Erhebungen darüber, welche Art von Musik beim Publikum in der Altersgruppe von, weiß ich nicht, 14 bis 20 Jahren besonders gut ankommt und was für, was weiß ich, Instrumente da im Spiel sein müssen, damit das gut ankommt, welche Art von Texte da gefragt ist und vieles mehr. Das sind intensivste sozialwissenschaftliche Erhebungen im Spiel, die dafür sorgen, dass dann für den Zuseher das, was bei Starmania dann zu stehen kommt, genau so zu stehen kommt, wie es dort eben zu stehen kommt. Also da würde ich schon eine sehr große Wechselbeziehung auch von Theorie und Kunst, wenn man so nennen will, vermuten. Die halt ein bisschen versteckt ist, ne, die man vielleicht nicht so vordergründig wahrnimmt, aber die doch, also ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich diese ganzen, Sekunde nur noch, diese ganzen Details zu Radio Research und Ähnlichem, das übrigens auch von Adorno selbst initiiert wurde in den 30er, 40er Jahren in Amerika, die sind ja mittlerweile so ausgeklügelt, dass im Prinzip jeder Radiosender für jede Sendeminute am Tag einen eigenen kleinen Rahmen von möglichen Musiknummern hat, die er dann noch spielen kann. Die wissen ganz genau, dass man für sie um 23:45 an einem Wochentag nur die und die und die Nummer möglich sind, weil sonst die Hörer sofort drüber schalten würden. Nicht? Um 23:45 ist dafür dann wieder eine ganz andere Art von Musik gefragt. Und am Abend um 18 Uhr nicht, wieder eine andere. Und das ist bitte wirklich fast in die Minute hinein erforscht. Und man fragt sich manchmal, was für Auswahl überhaupt noch vorhanden ist. Weil natürlich auch jetzt die einzelnen Musikstücke nahezu vordeterminiert werden von dem, was da beständig erhoben wird und natürlich auch gleichsam laufend erhoben wird, nämlich im Übertragen dieser verschiedenen Musikprogramme. Also diese Interaktion von Sender und Empfänger, also jetzt Radioproduzenten und Konsumenten, dürfte ja bekannt sein, es dürfte klar sein, dass mit dem Aufkommen der elektronischen Medien da natürlich ungeheures Potenzial vorhanden ist. Denken Sie dran, nicht? Also wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, bin jetzt nicht darüber informiert, ob das bei allen Sendern funktioniert, aber bei FM4 können Sie zum Beispiel, soviel ich weiß, mit SMS abfragen, wer denn der Interpret derjenigen Nummer ist, die gerade im Radio gespielt wird. Nicht? Klingt wie ein Service für den Konsumenten. Super, er kann jetzt sofort fragen, was da für ein Interpret gespielt wird. Aber für den Radiosender ist es natürlich sehr deutliche Information darüber, dass sich da jemand interessiert für diese Nummer. Nicht? Also in dem Moment, wo sozusagen bei einer bestimmten Nummer die Anfragen hinaufschnellen, ist es ein deutliches Zeichen, dass da ein gewisser Zuspruch zu dieser Art von Musik stattfindet und die wandert dann in der Sendeliste sofort nach oben. Die Moderatoren tun interessanterweise so, wie wenn sie gerade ganz spontan und zufällig diese super Nummer da in den CD-Spieler hineingelegt haben und es war ihr ganz eigener Wunsch, das vorzuführen und das Publikum liebt diesen einen. Okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist sozusagen, als bewusster Konsument sollte man sich nicht darüber täuschen lassen, dass da natürlich sehr wenig Zufälligkeit und Spontanität im Spiel ist und eine ganze Reihe von Research, Knowledge im Hintergrund steckt, dass eben diese theoretische Reflexion auch der Popularmusik bedingt. Bitte, Entschuldige, die Brüche hat sofort.
Ich würde einen wesentlichen Unterschied sehen zwischen Kunsthandwerk und tatsächlich Kunst. Ja. Weil Kunsthandwerk praktisch nur das wiedergibt, was gelernt wurde. Und Kunst erfindet tatsächlich neue Sachen.
Was erfindet Kunst?
Neue Sachen, also neue Interpretationsmöglichkeiten oder neue Aspekte.
Also darüber hinaus gelernt wird, das muss man nicht
ändern. Ja.
Aber für mich
warte mal, tu mal mit Handmeldung, sonst gerät auch der Kollege vorher noch.
Ich wollte zu Radio Research, ja. Aber das kann nur das nachher dann, wenn man die Diskussion vorher.
Okay. Okay, spontan zu Kunsthandwerk, ja. Kunst. Ja.
Sie haben ganz konkret distanziert, Kunsthandwerk und Kunst ist gleiches oder
Es sind schon die Grenzen dazwischen sind verwischt. Also es ist nicht genau definiert, was jetzt genau Kunsthandwerk und was Kunst ist. Aber den Unterschied darin würde ich sehen, eben, dass Kunsthandwerk etwas Erlerntes ist und Kunst ist noch darüber hinaus.
Also zuerst,
schafft ja eine Kunsthandwerk, oder?
Ja, so, wenn ich das recht verstehe, ist es zuerst notwendig, das Kunsthandwerk zu erlernen. Also jetzt weiß nicht, im Rahmen der Kompositionslehre zunächst einmal die, die zur Verfügung stehenden Instrumentenkunde, Harmonielehre und all das, was damit zu tun hat. Nicht? Und darüber hinaus kann ich dann, wenn ich tatsächlich auch das Zeug zum Künstler habe, sowas wie Kunst produzieren. Versteht ihr das recht?
Nein, ich kann nicht. Also Künstler ist ein Mensch sein oder irgendjemand, der einfach irgendwas Neues schafft. Das heißt, es gibt, das beste Beispiel sind diese Katzen, die an irgendwelchen Leinwänden kratzen und was das alles kostet.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine neue Idee.
Ja. Da war jetzt noch irgendwo eine?
Ja, ich wollte auch noch dazu sagen, Kunst und Werk ist sicherlich nicht notwendig, weil es gibt auch tolle Komponisten, die von uns ausgehen, die nicht gelernt haben und trotzdem ganz wundervolle Musik geschrieben haben. Und wichtig ist sicher auch das Element des Intuitiven, gerade in der Sprache der Kunst. Ja.
Gut, wobei man dazu sagen muss, was heißt das Erlernen von Kunsthandwerk überhaupt? Denken Sie an das berühmteste Beispiel diesbezüglich wahrscheinlich im 20. Jahrhundert, diese berühmte Fontane von Duchamp, nicht? Also das Pissoir. Ich weiß nicht, das dürfte bekannt sein, weil ich doch einige Schmunzeln habe. Der gute Duchamp hat ein Pissoir ins Museum gestellt und das ist eines der berühmtesten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts geworden. Nicht? Jetzt könnte man dazu sagen, an erlerntem Kunsthandwerk war da jetzt nicht viel notwendig für diesen Akt.
Naja, die haben auch Fläche reingemacht, das war nicht
mehr. Nein, das Pissoir ist ein astreines Pissoir, funktionsfähig mit allem drum und dran, das ist genau so, wie es...
Das haben wir eine theoretische Auseinandersetzung in der ganzen Kunst, und Kunsterfassung und der gesetzlichen Rolle der Kunst ermöglicht.
Das ist genau der Punkt. In der modernen Kunst besteht das Kunsthandwerk unter Umständen darin, dass man eben reflexiv an die Geschichte der Kunst herangeht und im richtigen Moment weiß, jetzt ist ein Pissoir im Guggenheim Museum ein Kunstwerk. Und da gehört jetzt nichts im Sinne von klassischem Kunsthandwerk dazu, wo man eben Kompositionstechniken oder auch Maltechniken oder sonst was erlernen muss, sondern da gehört theoretische Reflektiertheit dazu, die sehr viel mit Kunstgeschichte, mit dem Wissen über Kunstgeschichte zu tun hat, aber nicht unbedingt jetzt mit dem, was man klassisch unter Kunsthandwerk versteht.
Okay. Ja, also Duchamp hat ja etwas gemacht, was gesellschaftlich nicht akzeptiert war. Und er hat durch dieses Pissoir, das er da an verschiedene Ausstellungen geschickt hat und abgewiesen wurde, dadurch hat er ja eigentlich gegen die bestehende Kunst, gegen die Gesamtheit bestehender Kunst protestiert. Das heißt eigentlich Antikunst gemacht. Da ist er Antikunst definiert.
Ja, nur die Geschichte ist natürlich auch die, dass man im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, also sagen wir mal, gesellschaftlich nicht akzeptierte Dinge hätten schon viele Leute gemacht. Ne? Da kann man sich sehr viel darunter vorstellen. Gerade diese Art des Regelbruchs ist natürlich eine, die auf der einen Seite tatsächlich ein Regelbruch gewesen ist und als solche verstehbar gewesen ist, auf der anderen Seite aber doch im Rahmen der bestehenden Kunst ein i-Tüpfelchen gesetzt hat, nämlich etwas, einen Ton zum Klingen gebracht hat, bei den Kuratoren oder bei den Juristen, Juroren, die dem zugestimmt haben. Ja, das setzen wir ins Museum.
Nein, stimmt. Er hat sehr gute Beziehungen gehabt und er wurde mehrmals abgewiesen bei dieser Ausstellung und hat es dann für sich selbst ausgestellt.
Ja.
Nur dadurch wurde es in die Ausstellung aufgenommen. Also
Okay, also jetzt die Details, ich bin da nicht, muss mich entschuldigen, für die diese Details wissen viel mehr als ich. Nicht? Aber das ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass ein Kunstwerk in der Rezeption zum Kunstwerk wird. Und unter Umständen vom Künstler selbst jetzt wirklich als ganz banaler Protest oder als irgendwie so provokanter Akt gemeint gewesen ist und er sich selbst bis zu einem gewissen Grad vielleicht lustig darüber gemacht hat. Sogar das könnte man als Kunst verstehen.
Picasso hat sie genossen.
Natürlich.
Mit seinen Zeichnungen dann am Schluss, wo alle gemeint haben, dass sie
irgendwie... Selbstverständlich. Kunst oder ein Künstler wird vielleicht zum Künstler, weil er im richtigen Moment diese Grenze zum Etablierten in einer Art und Weise überschreitet, die auf der einen Seite vom Etablierten noch nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite aber doch so provoziert oder so zu denken anregt, dass es eben als Kunst wahrgenommen werden kann. Ein Drahtseilakt, keine Frage, aber etwas, das uns jetzt im Hinblick auf unsere Thematik, nämlich das Interpretieren und Verändern, doch einiges nachzudenken gibt. Aber bitte, Sie wollten noch
vorher. Das war auch eine gute Erklärung für meine Frage. Es gibt seine Beispiele in Picasso, der ist Maler, also die Kunst ist sehr berühmt, man denkt erst an ihn oder Maler. Es gab es in seiner Zeit, auch für seine Berühmtheit, gibt es auch unbekannte Maler, die es so schön, auch besser als Picasso gemalt haben. Aber ist das ein Zufall oder ist das der Picasso irgendwie hervorkommt und plötzlich ist er berühmt und fantastisch, er hat das gemeint und das gemeint und so viele Interpretationen.
Also wenn Sie an den heutigen Kunstbetrieb denken, ist nicht zu übersehen, wie viel
Zufall ist. Zufall und ist eine gezielte...
Naja, ich würde mal sagen, gute Zeiten.
Zum Beispiel, ich könnte ein Beispiel konkret in der Türkei, unsere neue Nobelpreisträger der Literatur. Ja. Meiner Meinung nach ist er eine gezielte Berühmtheit und Kunsterlebnis. Eine Berühmtheitsstufe hat er gehabt.
Sie meinen, er hat das kalkuliert und diese Berühmtheitsstufe dadurch erreicht?
Und auch von den Medien her und von den großen Verlagen her kalkuliert, gerechnet und...
Naja. Grundsätzlich, ich sage mal, wir haben ja diese ganzen Multiplikationseffekte und Path Dependencies und Lock-in-Phänomene bereits angesprochen. Nicht? All das ist natürlich im Spiel, wenn etwas als Kunstwerk oder dann als berühmte Kunstpersönlichkeit zu stehen kommt. Das dürfte klar sein. Nicht? Ich würde mal vermuten, dass natürlich auf der einen Seite jetzt grundsätzlich sehr viel Zufall im Spiel ist, gerade im heutigen Kunstbetrieb, nicht? Wenn Sie bedenken. Ich traue mich jetzt mal zu wetten, dass auch hier im Raum einige darunter sind, die sich sogar vielleicht mehr als Künstler sehen, denn als Philosophen oder Wissenschaftler, wie auch immer. Wir wissen alle, dass wir als moderne Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad mit Kunst oder künstlerischen Tätigkeiten liebäugeln. Auch ich habe mich in der Musik versucht, in meiner Jugend und vieles mehr, nicht? Also, so gesehen ist eine enorme Kunsttätigkeit oder Aktivität grundlegend vorhanden, aus der dann gelegentlich natürlich sowas wie ein Kunstwerk oder eine Künstlerpersönlichkeit hervorgeht. Eine Sekunde noch. Ja? Dieses Hervorgehen mag mit einem bestimmten Zufall behaftet sein. Allerdings, in dem Moment, wo das Vehikel ins Rollen kommt, kommen Mechanismen ins Spiel, die eben dafür sorgen, dass aus dem Anfangs- oder Initialzufall sowas wie eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird und diese Wahrscheinlichkeit unter Umständen sogar sowas wie Notwendigkeiten nach sich zieht. Also der Kunstbetrieb ist eben auf der anderen Seite einer, der beständig ein äußerst wach, oder ich weiß nicht, denken Sie wieder an die Musikindustrie, nicht? Besonders wachsam ständig auf das große Potenzial an künstlerischen Aktivitäten blickt, ganz einfach deswegen, weil sie enormen Bedarf dafür haben, dass da etwas zum Kunstwerk gemacht wird, ganz einfach, weil eine enorme Industrie dahinter steckt. Nicht? Also Starmania ist das beste Beispiel, die erfinden sogar so etwas wie so Fernsehshows, nur dafür, dass sie eben aus diesem Potenzial an Kunstaktivitäten gewisse auswählen können, die dann eine große Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlich als Kunstwerk oder als jetzt Popularkunstwerk oder was auch immer, zu stehen zu kommen. Wenn das Vehikel mal angelaufen ist, dann geht es fast beschleunigend bis zu einem gewissen Grad weiter. Das heißt nicht, dass es sicher weitergeht oder mit absoluter Sicherheit tatsächlich alle, die bei Starmania gewinnen, dann Popstars werden. Das kennt man ja. Nicht? Also, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird von Stufe zu Stufe gewonnen. Oder es wird dafür gesorgt, dass so pyramidisch nach oben hin Bereiche geschaffen werden, in denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit herrscht, dass ein Kunstwerk, ein Künstler oder ein Popsong zumindest oder ähnliches draus wird, ein Popularsong draus wird. Ja. Da sind wir wieder bei diesen Bereichen relativer Eigenständigkeit, die wir kurz mal angesprochen haben.
Ja, Sie?
Ich? Ja. Also für mich ist Kunst eher etwas, was sich mit Gefühlen beschäftigt, muss ich persönlich sagen. Und ich finde auch, dass sich die Kunst selbst im Laufe der Zeit enorm gewandelt hat. Weil eigentlich wollte die Kunst sehr früher, also in größter Zeit, versuchen, die Realität abzubilden, bis dann eben die Fotografie erfunden wurde. Also versuchte Emotionen samt ihren ganzen Details und so viele Details wie möglich abzubilden. Und heute ist Kunst aber eher so, dass sie versucht, dadurch sie profitiert, eben von ihm wegzugehen. Deswegen redet man auch von abstrakt, abstrahieren, abziehen. Man zieht die Begrifflichkeiten dem Ding ab, um so von ihm wegzukommen, um das Gefühl alleine dastehen zu lassen. Und das ist für mich eigentlich Kunst. Ich verstehe nicht, was da dabei Neues geschaffen wird jetzt an Begriffen. Für mich ist es einfach nur, erfindet die Kunst einfach unterschiedliche Zugänge zu Emotionen, um zu Gefühlen zu kommen.
Naja, bis zum gewissen Grad würde ich dem sogar zustimmen. Gefühle können aber unter Umständen auch durchaus produktiv wahrgenommen werden. Also man kennt es, wenn man in einem bestimmten Gemütszustand ist und wow und halt toll, dann ist es durchaus etwas, ein Zustand, den man persönlich als produktiv wahrnimmt. Ich möchte nur kurz anmerken, dass Gefühle natürlich etwas sehr Subjektives sind.
Ja.
Und da wird es fast augenscheinlich, dass auch Kunst sehr unterschiedliche Perspektiven und sehr unterschiedliche Bedürfnisse bedient. Also es dürfte klar sein, dass vielleicht in unserem Rahmen, ich weiß nicht, unterstelle ich mal, keine Ahnung, die Christel Stürmer nicht so im Hinblick auf der Gefühlsebene punkten wird. Aber gehen Sie mal, weiß nicht, Samstagabend in ein Vorstadtcafé und das läuft die Christel Stürmer in der Jukebox, da wird durchaus mit Herzschmerz und Tränen und viel mehr, also mit Gefühlen operiert. Na gut, wie auch immer, die Kollegin hat sich...
Also ich wollte sagen, also ein wesentlicher Unterschied zwischen Philosophie und Kunst ist dann also, dass die Kunst hat eine Reflexionskunst wird, die Philosophie hat sie durch sich selbst, also durch sich selbst allein durch die Tätigkeit des Philosophierens schon
wirklich ja. Ist die Philosophie, natürlich, ne, bis zu einem gewissen Grad ist die Philosophie schon Philosophie, wenn sie im einzelnen Autor, also beim einzelnen Schreiber oder beim einzelnen Philosophie vor ihm auf dem Blatt Papier erscheint, das er da gerade beschreibt, ne, und dann in der Schublade verschwindet, kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad dazu Philosophie sagen. Allerdings auch nur dann, wenn man es wahrnimmt, dass da überhaupt etwas in der Schublade verschwindet. Wenn das niemand wahrnimmt, naja, ist es dann Philosophie. Für den einzelnen Autoren oder die Autorin natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber auch wahrscheinlich, und das habe ich ja am Anfang der Vorlesung herausgestellt, auch wahrscheinlich nur deswegen, weil eben aus der Gesellschaft ein bestimmtes Bild angeliefert wurde, anhand dessen sich dieser Autor oder diese Autorin als Philosophin entwirft. Das heißt, anhand dessen er sich selbst als Philosoph fühlt oder als Philosophin fühlt. Nicht? Ohne diese Gesellschaft, die dieses Bild anliefert, wäre er das nicht und würde wahrscheinlich auch gar kein Bedürfnis haben, da irgendwas niederzuschreiben. Und damit kann man schon sagen, wird auch über diesen Umweg die Philosophie erst zur Philosophie, wenn sie als solche rezipiert wird. Es ist ein bisschen Sekunde, ich möchte nur einen Unterschied, damit wir zurück zu unserem Thema finden, kurz markieren. Diese Diskursivität der Philosophie und die Sprachlichkeit der Philosophie hat einen enormen Vorteil im Vergleich zu derjenigen Art von Kommunikation, die eben auch in der Kunst ohne Zweifel stattfindet, und zwar auf allen künstlerischen Ebenen stattfindet. Es dürfte klar sein, dass sowohl die Rezeption von unterschiedlichen Malern, von ihren jeweiligen Bildern so etwas wie Kommunikation darstellt, aber natürlich auch jetzt das Zusammenspielen von Musikern zum Beispiel so etwas wie Kommunikation darstellt. Ganz besonders deutlich wird es natürlich im Jazz oder besser gesagt in der Improvisationsmusik, nicht? Da ist sozusagen die Kommunikation sehr unmittelbar zu spüren, aber was hat diese Art der Kommunikation, oder was kann diese Art der Kommunikation sehr deutlich nicht, oder womit kann sie nicht operieren, womit wir in der Wissenschaft oder in der Sprache oder eben auch in der Philosophie sehr grundlegend operieren können und was den Möglichkeitsspielraum dieser Art von Kommunikation enorm erweitert, wenn nicht sogar unendlich erweitert. Was ist so ein grundsätzlicher Unterschied diesbezüglich? Ja, die Begriffe natürlich, aber wie gesagt, also auch sprachliche, auch musikalische, was nicht, kleine Melodieeinheiten oder so können bis zu einem gewissen Grad als Begriffe aufgefasst werden, nicht? Anhand derer man dann, also gerade in der Improvisation kommt es oft vor, dass man sich so Zitate gegenseitig in den Kopf wirft und das dann variiert und wieder variiert und daraus was Interessantes macht oder auch nicht. Was kann denn die Sprache zentral und was bildet denn ein fast nicht genug schätzbares Moment der Sprache? Also etwas, was man gar nicht hoch genug schätzen kann in der Sprache?
Ich wollte erst fragen, was meinen Sie mit der Sprache? Nur
naja, das, was wir gerade tun. Was kann ich, wenn Sie mir was sagen, was ich zum Beispiel in der Musik sehr deutlich nicht kann. Ja, wie gesagt, ich könnte sozusagen diese Phrase aufnehmen und musikalisch variieren und es könnte als Antwort zu stehen kommen und Sie können darauf wieder reagieren. Also reagieren kann ich sehr wohl, bitte.
Ich kann Sie jetzt versuchen nachzudenken.
Was sehr Simples. Achso, ich weiß nicht, bitte, sagen Sie.
Klarheit schaffen, weil Sprache zielt ja darauf ab, dass...
Naja, Klarheit ist ein sehr subjektives Moment, nicht? Ich kann natürlich Begrifflichkeiten verwenden, weiß nicht, wenn ich jetzt auf Russisch zu sprechen beginne, ist das für russischkundige Hörer sehr klar, aber für viele von euch dann vielleicht auch nicht.
Naja, kann man es begründen?
Ja, begründen, naja, erklären. Ich kann es negieren. Ich kann Nein sagen. Das ist was ganz Entscheidendes in der Sprache. Die Sprache kann... Die Sprache beherrscht die Möglichkeit der Negation. Das beherrscht...
Aber ist es nicht eine Art von Antwort? Und ist es dann in der Musik oder in der anderen Kunst auch? Nicht, also ist es dann auch möglich?
Es ist natürlich eine Antwort, eine Art von Antwort. Natürlich ist es eine Reaktion, aber es ist eine Reaktion, die andere Möglichkeitsspielräume eröffnet. Wenn ich jetzt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Nein sage, dann geht der Diskurs auf einer anderen Ebene weiter. Und auf einer, sozusagen, dann wird der Möglichkeitsraum, der im Spiel ist, enorm erweitert. Sekunde nur. Wenn wir uns hier darauf einigen, dass wir von Philosophie sprechen, und wir sprechen eine Weile von Philosophie, dann ist natürlich unser Möglichkeitsspielraum relativ eingeschränkt. Dann sprechen wir über etwas und über andere Dinge nicht. In dem Moment, wo ich sage, nein, wir sprechen jetzt nicht mehr über Philosophie, eröffne ich die Möglichkeit eines weiteren Diskurses, der sich über was auch immer dann entwickeln kann. In der Musik oder in der bildnerischen Kunst, in der, weiß nicht, bitte, in der Literatur, naja, kann man darüber diskutieren, die verwendet die Sprache. Nicht? Also insofern ist natürlich klar, dass da Verneinungsmöglichkeiten vorhanden sind.
In der Musik ja auch.
Naja, ich kann in der Musik bis zu einem gewissen Grad bestimmte vorgegebene Phrasen nicht aufgreifen oder bestimmte vorgegebene Rhythmen nicht aufgreifen. Allerdings ist damit nicht deutlich genug. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Es ist nicht deutlich genug gewährleistet, dass jetzt der Diskurs woanders weitergeht. Die Sprache ermöglicht diesbezüglich Deutlichkeit. Es muss auch nicht klappen, das dürfte klar sein. Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeiten, es geht nie um Sicherheiten. Es muss auch nicht klappen, aber es kann woanders weitergehen.
Sie meinen, es muss sogar Musik an sich nicht wieder, also nur Musik jetzt, nicht mit Texten sozusagen.
Ja, nur Musik. Ja, okay. Also ich weiß nicht, Sie sind der Schlagzeuger einer Band und ich bin der Bassist oder was auch immer, Sie geben einen Rhythmus vor, ich nehme ihn nicht auf. Naja, es ist nicht klar, was dann passiert. Vielleicht bricht die ganze musikalische Performance zusammen. Während, wenn Sie einen Diskurs vorgeben und ich nehme ihn nicht auf, dann kann es auch zusammenbrechen, aber es ist zumindest die Möglichkeit vorhanden. Ne? Das, bitte.
Mir ist nicht ganz klar, ob Sie jetzt von unmittelbar Konnektion sprechen oder nicht. Weil ansonsten könnte man ja genauso sagen, dass der Schritt in die Atonalität ja die stärkste Negation der alten Harmonie-Lehre
Das wollte ich damit ansprechen. Ne? Das stimmt natürlich. Ich spreche nicht nur von unmittelbarer Kommunikation, sondern natürlich auch über diese generationenübergreifende Kommunikation von Künstler zu Künstler, von nachgeborenem Künstler zu früher geborenen Künstler.
Natürlich. Genau, man kann Kunst ja auch
mitnehmen. Aber diese Negation ist doch eine, die der Interpretation oder die sehr deutlich der Interpretation bedarf. Ohne Adorno wüssten wir nicht, dass die Schönbergsche, dass der Schritt Schönbergs in die Atonalität als Negation gegenüber, was nicht, Wagner oder sonst wem gemeint gewesen ist. Nicht? In der europäischen Kunstgeschichte.
Oder das auch zum Beispiel irgendwelche parodieähnliche Musik, schon zu traurig oder so, was ich auch.
Natürlich.
Insofern, aber sehr deutlich und auch ich glaube, ohne sehr viel Interpretation, Delegation des Erklärgebrachten.
Aha. Es gibt bei Schostakowitsch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Sie entschuldigen das, wenn es ein bisschen unscharf ist, aber es gibt es ganz sicher, eine Symphonie, ich glaube es ist die fünfte, wo ein deutliches, so ein Staccato, ein Schlaginstrument des Staccato drinnen ist, das, und das ist das Entscheidende dran, von einer ganzen Reihe seiner Zuhörer, die eher regimekritisch, nämlich Sowjetsystem, kritisch gestimmt waren, als das Pochen des Geheimdienstes in den Jahren nach 1936, das Pochen an die Tür gedeutet wurde. Nicht? Also, Sie kennen die berühmte Geschichte, 1936, die Schauprozesse, die stalinistischen, wo sehr viele Künstler, auch angesehene Künstler, auch vor dem Problem gestanden sind, dass sie unter Umständen vom Geheimdienst dann geholt werden und ins Lager gesteckt werden, wo also regimekritische Äußerungen sehr, sehr vorsichtig gehandhabt wurden. Ne? Diese fünfte Symphonie ist, glaube ich, doch einiges später entstanden, ich glaube erst in den 50er Jahren, nach Stalins Tod. Man müsste das anschauen, vielleicht war es auch nicht die fünfte, vielleicht war es eine andere, aber wie auch immer. Jedenfalls die mit diesem Pochen, mit diesem angeblichen Pochen. Und eine ganze Reihe von Dissidenten oder von Leuten, die das eben kritisch betrachtet haben, haben darin eine Message von Schostakowitsch wahrgenommen, mit der er sozusagen dieses Pochen thematisiert hat und natürlich kritisch thematisiert hat. Also könnte man sagen, sowas wie eine Verneinung des regimekritischen oder des Sowjetsystems. Nicht? Eine ganze Reihe von anderen Interpreten, unter anderem übrigens auch Adorno, hat es keineswegs so gesehen. Für Adorno, das können Sie nachlesen, war Schostakowitsch der angepassteste Musiker oder einer der angepasstesten, die das 20. Jahrhundert überhaupt hervorgebracht hat.
tut, aber diese sind nicht, kennen Sie jetzt nicht, ist ja nicht wirklich parodistisch gedacht.
Na, das, nicht parodistisch, aber...
Das habe ich ja vorher angesprochen, das Parodistische an ihm, das ist ja, glaube ich, ohne viel Interpretation als Parodie zu erkennen. Oder jetzt auch zu dem Thema passend, das vorher angesprochen ist, das war, ist doch ohne sehr viel Interpretation eine klare Negation, behaupte ich.
Also gerade das gelegentliche Lächeln, das hier im Raum war, als ich das erwähnt habe, scheint mir darauf hinzuweisen, dass diesbezüglich nicht für alle so unmittelbar klar war, dass das eine Negation im Rahmen oder eine Parodie im Rahmen der Kunstgeschichte darstellt. Während im Rahmen der Sprache das Nein sehr deutlich als Nein verstanden wird. Vielleicht ist der Unterschied graduell, das gebe ich zu. Weil, also man kann darüber diskutieren. Und natürlich müssen wir auch die Sprache lernen, um zu wissen, was Nein bedeutet. Ne? Aber sozusagen die Tiefenschärfe, die damit möglich wird.
Besonders zum Beispiel Adorno ist für mich sehr eine dichte. Adorno so zu lesen, ich verstehe, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube wirklich die Situation.
Natürlich.
Gerade Adorno eigentlich.
Also nicht nur Adorno, eine ganze Reihe von bekannten Philosophen brauchen eben intensivste Studium, das ist ganz klar. Ne?
Sind nicht so deutlich, wie man sich wünscht.
Ja. Naja, sind nicht so deutlich, ist natürlich auch eine sehr subjektive Geschichte, nicht? Weil, warum? Na gut, Sekunde nur.
Die Kunst viel öfter aufgrund der Persönlichkeiten, also der Künstler und Künstlerinnen, angegriffen worden ist. Also zum Beispiel beim Nationalsozialismus oft jüdische Künstlerinnen, gerade abgesehen davon, welche künstlerischen Richtungen sie gehabt haben. Und die Philosophie trotzdem eher auf nicht mehr festgemacht worden ist. Oder eher im Hintergrund angegriffen worden ist. Und das Kunst eben, den Inhalt der Kunst, dadurch, dass er eben auch viel abstrakter ist, einfach schwerer anzugreifen ist als immer.
Also grundsätzlich gibt es eine Vielzahl von Beispielen von Philosophen, die ganz genauso angegriffen wurden. Also gerade Adorno ist natürlich auch ein Beispiel dafür.
Ich will gerade damit sagen, dass die Philosophie der inneren Philosophie vielleicht angreifbar ist, also konkret angreifbar ist, ja. Also jetzt zum Beispiel, weil er noch ein konkreter Charakter, das ist der Charakter, also erinnert an eines Spiels oder eines
Spiels. Natürlich, also schon dürfte klar sein, nicht? Also sprachliche Äußerung ist etwas, wo man jemand festnageln kann, während eine Symphonie, wo zufällig ein Staccato drinnen ist, etwas ist, wo man sich abputzen kann und sagen kann, naja, was sind die, das Klopfen des Windes an meinem Fenster thematisiert und nicht den Gehirn. Bitte.
Ich würde jetzt nicht der sprachliche Kunst, sondern stellt auch keine Fragen. Antwort ja oder keine Antwort nein.
Ja, sicher auch ein Aspekt. Ne? Also grundsätzlich, die viel größere Tiefenschärfe zum Erfassen von bestimmten Dingen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt der Aspekt, auf den ich eigentlich hinaus will, auf der anderen Seite natürlich auch eine viel endgültigere Festlegung mit Hilfe von sprachlichen Zeichen. Wenn Sie einmal Tisch gesagt haben, dann haben Sie etwas ziemlich klar umrissen. Zumindest in einem bestimmten kulturellen Kontext ziemlich klar umrissen. Während wenn Sie, was halt diesen Tisch dann vielleicht mit musikalischen Mitteln ausgedrückt haben, noch immer darüber diskutiert werden kann, ob da nicht doch irgendwie das, was vom Zeichen, vom sprachlichen Zeichen Tisch am Tisch selbst nicht mitgemeint ist, nämlich das Nicht-Identische, doch aufgehoben ist. Das war einer der Gründe dafür, warum eben Adorno geglaubt hat, dass dieses Überwinden von Begriffen, mithilfe von Begriffen, am ehesten in der Kunst gelingen kann und nicht in den Wissenschaften. Und auch Nietzsche hat Ähnliches antizipiert, nicht? Und viele Philosophen haben im Prinzip deshalb großes Interesse für die Kunst gezeigt oder zeigen großes Interesse für die Kunst. Ganz einfach deswegen, weil da vermutet wird, dass sich etwas erfassen lässt, was sich eben mit sprachlichen Mittel nicht endgültig erfassen lässt.
Also Frage, es geht nicht, weil also Kunst unterliegt der ästhetischen Kriterien.
Ja.
Das ist mit Philosophie nicht, weil die Philosophie nicht aufgrund, also Sprache schon oft, aber ja. Philosophie, der Inhalt oder die Aussage unterliegt ja keinen ästhetischen Kriterien.
Naja, ich würde das jetzt gar nicht so mal grundsätzlich ausschließen. Wenn man die Philosophie, so wie das hier an der Universität geschieht, klipp und klar im Rahmen der Wissenschaften verortet, dann müsste man dazu sagen, es ist völlig egal, ob jetzt mein Text oder meine Sprache ästhetisch reizvoll ist. Sie muss konzis sein, sie muss systematisch sein, sie muss den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen, sie muss in sich nachvollziehbar sein, all das, was eben wissenschaftliche Statements so erfordern. Nicht? Wenn allerdings die Philosophie nicht so deutlich im wissenschaftlichen Rahmen verortet wird, wie das gerade zum Beispiel auch bei Adorno mitunter der Fall ist oder im Hinblick auf Nietzsche der Fall ist, oder wenn man darüber diskutiert, ob zum Beispiel der universitäre Rahmen überhaupt ein guter Rahmen ist für das, was wir als Philosophie wahrnehmen, nicht? Naja, dann würde ich schon sagen, dass ein gewisser Reiz, ein gewisser ästhetischer Reiz schon im Spiel sein darf. Nicht? Also ich weiß nicht, ich kenne das sehr gut, dass ich bestimmte Schriften lese, die mir inhaltlich vielleicht jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei vermitteln, wo ich aber einfach durch die Schönheit der Sprache oder jetzt auch die Spannung der Gedankenführung oder der Darstellung berührt bin. Wo ich sage, ja okay, das weiß ich aus anderen Kontexten bereits, aber es war trotzdem toll, das zu lesen oder mich mit dem auseinanderzusetzen. Ja. Also ich würde das nicht ausschließen, dass die Philosophie nur sozusagen nicht ästhetische Erwartungen erfüllen soll. Aber es dürfte klar sein, also für Sie im Rahmen des Studiums und im Rahmen einer Berufsausbildung im weitesten Sinn und im Rahmen auch der Notwendigkeit, eine Diplomarbeit oder eine Abschlussarbeit abzufassen, stehen natürlich die wissenschaftlichen Kriterien im Vordergrund. Deswegen wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, hier am Institut oder zumindest, naja, also ich kann nicht für alle sprechen, aber bei mir wird es so sein, wird schon die wissenschaftliche Korrektheit dieser Arbeit dann im Vordergrund stehen und nicht der ästhetische Reiz, der da auch drinnen stecken mag. Also eine Arbeit, die dann nur ästhetischen Kriterien entspricht oder sie bedient, wird dann vielleicht nicht als Diplomarbeit genügen, sondern die wissenschaftlichen Kriterien werden sehr wohl von großer Relevanz sein. Also beantwortet das schon ein bisschen?
Also ich werde auch in dieser begrifflichen Ähnlichkeit, also Kunst als Erkenntnis ästhetisch, ja, und Philosophie auch mit der Erkenntnis Aspekt, die sich irgendwie sich tangieren und ganz nahe stehen. Aber unterschiedlich ist meiner Meinung nach die Medium, also ich verwende unterschiedliche Vermittlungs- oder Informationsmedium, das ist ganz anders. Kunst hat ganz andere.
Ja, haben wir davon gesprochen. Die Sprache bietet andere Möglichkeiten als jetzt was halt die Musik zum
Beispiel. Aber in dem Aufgabe erkennen. Wie? In dem Aufgabe zu erkennen, wir sind ja gleich in Absicht, also die versuchen etwas zu erkennen.
Das kommt darauf an, was sie unter erkennen, was sie damit bezeichnen wollen. Ja. Naja, definieren, nicht? Also das klassische Verb oder die klassische Aufgabe der Wissenschaft, definieren heißt abgrenzen. Nicht?
Oder identifizieren.
Auch identifizieren. Nicht? Also so etwas deckungsgleich gestalten. Nicht? Das sind natürlich klassisch wissenschaftliche Begriffe, die in der Kunst wenig Relevanz haben, nehme ich mal an. Nicht? Also wie wollen Sie in der Kunst jetzt etwas definieren? Außer mit sprachlichen Mitteln. Sie können über die Kunst sprechen. Nicht? Aber in der Kunst selbst lässt sich etwas eben nicht ohne Fransen, ohne vage Übergänge, ohne was halt, all das, was so am Rande verläuft, transportieren. Die Kunst ist ein Bereich, wo sehr viel mit Fuzzy Logics operiert wird, ne, wenn man das so modern fassen will. Da gibt es Übergänge, die im Halbdunkel liegen. während bei der Sprache sehr viel sehr trennscharf. Auch nicht jetzt unendlich trennscharf oder letztgültig trennscharf, aber doch mit einer gewissen Präzision formuliert wird. Ja, okay. Aber diese Trennschärfe und diese Möglichkeiten, die die Sprache bietet, und darauf will ich eigentlich hinaus, sind natürlich auf der anderen Seite eben auch eine Einschränkung. Es gibt in der in dieser theoretischen Konzeption, die ich vertrete, nichts, was nicht zugleich Ermöglichung und Einschränkung ist. Ganz einfach deswegen, weil auch alles natürlich verschiedene Perspektiven möglich sind. Was der eine als Möglichkeit wahrnimmt, nimmt der andere, ja, sei es mir tut, weil es wirklich die Luft besser ist, wenn offen ist, aber naja, wirklich, wir haben es nicht mehr lang. Also ich will im Prinzip auch heute nur noch was andeuten, was ich vielleicht in der nächsten Stunde dann ein bisschen ausführlicher noch schildern werde, nämlich diese berühmte Analogie von die Analogie der Präzision von sprachlichen Kategorien mit der Präzision unter Anführungszeichen von sozialtheoretischen, gesellschaftstheoretischen Kategorien. Was meine ich damit? Im Prinzip genau das, was wir jetzt ziemlich ausführlich für die sprachlichen Zeichen diskutiert haben, gilt bis zu einem gewissen Grad natürlich jetzt auch für diejenigen Kategorien, mit deren Hilfe sich eine Gesellschaft selbst beschreibt und mit deren Hilfe sie vor allem natürlich auch ihre Veränderungsbedürfnisse formuliert, plant, entwirft, entwickelt und all das, was damit zu tun hat. Das heißt, für diejenigen Kategorien, die so im Allgemeinen dazu herangezogen werden, eine Gesellschaft im Hinblick auf ihren Ist-Zustand, aber auch im Hinblick auf ihren Soll-Zustand zu erklären. Nur um ein beliebiges Beispiel herauszugreifen, Armut wird selbstverständlich von unserer Gesellschaft im Allgemeinen als etwas zu Beseitigendes wahrgenommen. Wir beschreiben unsere aktuelle Gesellschaft als eine, wo doch zumindest auch hier in Österreich selbstverständlich, aber zumindest global betrachtet, sehr viel Armut herrscht. Und wir entwerfen unser Gesellschaftsbild natürlich im Hinblick auf eine Vorstellung einer Gesellschaft, wo keine Armut herrschen soll. Dürfte klar sein. Das erscheint zunächst simpel, aber wenn Sie jetzt diesen Sachverhalt ins Spiel bringen, den ich gerade angedeutet habe, wird die Sache natürlich entsprechend kompliziert, weil ganz einfach Armut eben genauso eine Kategorie ist, die aufgrund bestimmter Definitionen, die die Sozialwissenschaftler vornehmen, einen bestimmten Phänomenbereich beschreibt, aber eben Grenzen zieht. Das heißt, so etwas wie eine Kategorisierung, eine systematische Kategorisierung vornimmt. Genau so, wie wenn ich zu diesem Ding hier Tisch sage. In dem Moment, wo ich Armut habe, in dem Moment, wo ich Armut sage, habe ich persönlich natürlich eine bestimmte Vorstellung. Und in dem Moment, wo diese Vorstellung aufgenommen wird von der Gesellschaft und wo sich Politiker darauf einigen, dass die Armut bekämpft werden soll und die Gesellschaft sich darauf einigt, dass das ja wirklich ein ganz fürchterliches Phänomen ist und wo wir dringend was machen müssen und vieles mehr, ist ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen, das allerdings eben, denken Sie an das Adornosche Nicht-Identische, zu kurz greift. Von dem ich als reflektierter Philosoph wissen kann, dass dieses Zeichen grundsätzlich nicht all das erfasst, was in unserer Gesellschaft als Armut wahrgenommen werden kann. Besonders prägnant finden sich diese Problematik natürlich jetzt bei politischen Diskursen, bei realpolitischen Diskursen, die jetzt tatsächlich auch zum Beispiel im Rahmen der Nachverhandlung von Wahlen oder bei der Koalitionsbildung, weil keine der Parteien eine wirklich griffige Mehrheit hat, verwendet werden müssen, um eben überhaupt so etwas wie eine Koalition zu bilden. Dürfte klar sein. Nicht? Also das, was da verhandelt wird, ist eine Kategorisierung, die per se definiert im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Grenzen zieht. Und von der man, wenn man ein bisschen reflektierter hinschaut, wissen kann, dass es eben eine unter Umständen sehr enge Fassung dessen ist, was da bezeichnet wird. Bitte? Ja, okay.
Wenn man darauf liegt, explizit Beispiel Armut unterschiedlichen Definitionen sich harmonisiert, nähert man sich an eine richtige oder die wahre
Armut. Ja, das ist die verfängliche. Da wird dann so getan, wie wenn es das Ding an sich Armut tatsächlich gibt irgendwo und wir müssen unsere sozialwissenschaftlichen Kategorien nur so weit schärfen, damit wir das Ding an sich zu fassen bekommen. Das ist analog zu dem Problem, Zeichen bezeichnet es. Sie können sich vielleicht bereits zusammenreimen, das ist sozusagen ein bisschen provokante These in diesem Zusammenhang. So wie ich gesagt habe, dass das Bezeichnete nur aufgrund seiner Erfassung mithilfe von Zeichen zum Bezeichneten gemacht wird, konstruiert wird, so wird selbstverständlich auch das Phänomen Armut nur deswegen zum Phänomen Armut gemacht, weil es mithilfe bestimmter sozialwissenschaftlicher Kategorien verortet wird. Das ist jetzt ein bisschen provokant, da müssen wir noch lange drüber sprechen, dass wir da vielleicht Konsens erzielen. Tatsache ist,
dann müssen wir den sozialwissenschaftlichen Wissenschaft, wenn wir ändern, dann ändern wir Armut auch.
Oder? Sehen Sie, und genau das ist die große Problematik, vor der wir stehen als Philosophen. Selbstverständlich ist auch die Kategorie Sozialwissenschaft eine Kategorie, die genauso zu kurz greift im Hinblick auf das, was die Sozialwissenschaft tut. Und die Kategorie Politik ist eine Kategorie, die genauso zu kurz greift auf das, im Hinblick auf das, was tatsächlich schon wieder ein problematisches Wort, Sie merken es. Wir können nicht anders als mit Kategorien oder mit Conceptual Schemes heißt es auf Englisch, oder mit Hilfe von Begriffen, von Zeichen und viel mehr, über das sprechen, was uns jenseits der Zeichen als relevantes Problem erscheint, was wir aber erst zum Problem machen, indem wir überhaupt darüber sprechen. Da haben wir wieder dieses grundlegende Problem der Philosophie, auf das ich Sie aufmerksam mache.
Das wollte ich gerade sagen, bei gerade der Armut sieht man wieder, was die Kunst tun würde und was die Philosophie tun würde. Ja. Philosophie würde es, wenn sie es tun würde, zerlegen.
Mhm. Ja, in die, sagen wir lieber Wissenschaft. Ne?
Oder genau, es passt besser. Wissenschaft würde es zerlegen. Armut ist, wenn jemand kein
tut sie
Haus mehr über dem Dach hat, wenn sämtliche Bedingungen.
Tut sie
die
auch.
Kunst schaut hin, dass sie dieses der Armut in ein Bild hineinpackt.
Ja.
Egal in welcher Form, ob das jetzt ganz bildlich, offensichtlich ein Bettler ist, der auf der Straße sitzt,
wo
man sitzt, oder man macht es dann abstrakter, dass dann nur noch ein Würfel ist, der auf einer leeren Straße ist. Je nachdem, auch wieder auf die Füßebene eben.
Das ist das, was ich vorsagen wollte. Ich möchte nur vorgreifend auf einen Umstand aufmerksam machen, auf den ich erst zu sprechen komme. Nämlich den Umstand, wie sehr das Bild, das Sie jetzt gerade von Armut in der Kunst gezeichnet haben, natürlich vom Bild, das in der Sozialwissenschaft herrscht, geprägt ist. Und wie auf der anderen Seite natürlich dann auch das Bild, das in der Sozialwissenschaft von Armut herrscht, vom Bild, das in der Kunst von der Armut gemacht wird, geprägt wird. Wenn Sie daran denken, nicht, dass diese berühmte sozialistische Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts, wo ganze Schaffenskräfte darauf konzentriert wurden, die Armut darzustellen. Ich weiß nicht, der Schriftsteller Maxim Gorki wird Ihnen vielleicht was sagen, nicht der Sturmvogel der sozialistischen Revolution, der im Prinzip nichts anderes gemacht hat, als seine Werke der Darstellung der Armut zu widmen oder der unteren Gesellschaftsschichten zu widmen. Nicht? Und auch diese berühmte sozialistische bildnerische Kunst, wo es darum ging, eben tatsächlich das Leid und das Schicksal der Armen auszudrücken. Ich weiß nicht, kennen Sie diesen, war vor kurzem mal eine Ausstellung in Wien, diesen russländischen Maler Ilja Repin, der diese Wolga-Treidler dargestellt hat. Das sind im Prinzip Leute gewesen, die die Schiffe auf den sehr flach verlaufenden russischen Strömen, Flüssen, stromaufwärts gezogen haben. Also die sind am Ufer mit langen Tauen dahin gezogen und haben diese Schiffe stromaufwärts gezogen und haben natürlich fast Sklavenarbeit verrichtet, waren sozusagen die unterste soziale Schicht und wurden aber von diesem Repin dann so fulminant ins Bild gesetzt. Das ist ein ganz berühmtes Machwerk. Kann man sich im Internet leicht mal anschauen, braucht man nur Repin eingeben und findet das ganz sicher. Die Wolga-Treidler heißt das Deutsch. Das sehr dabei mitgeholfen hat, ein bestimmtes Bild von Armut in der Gesellschaft zu etablieren, eine gewisse Wahrnehmung von Armut in der Gesellschaft zu etablieren, an der sich dann natürlich auch die sozialwissenschaftliche Tätigkeit wieder abgearbeitet hat, um dieses Bild mit ihren Mitteln in Szene zu setzen. Und dieses Bild, das dann wieder die Sozialwissenschaften vielleicht anhand von Zahlen und Prozentsätzen und viel mehr geliefert hat, hat dann seinerseits wieder natürlich Einfluss auf die Darstellung in der Kunst, aber natürlich auch in der Literatur oder dann auch, ganz besonders natürlich, wenn ich schon dieses Beispiel aufgegriffen habe, in der Selbstbeschreibung des sowjetischen, des sozialistischen Staates eine Rolle gespielt. Nicht? Das dürfte klar sein, dass der sozialistische Staat überhaupt zu dem geworden ist, der dann gewesen ist, weil er sich als Gesellschaftsordnung die Armut überwindet beschrieben hat. Hat sein ganzes Tun und Handeln im Prinzip darauf abgerichtet, hat seinen ganzen Propagandaapparat damit beauftragt, dieses Bild zu bedienen und hat, und das ist jetzt eine hochinteressante Geschichte, auch die eigene Geschichtsschreibung dazu angehalten, das Bild, das gerade aktuell vorherrscht, anhand der Geschichte zu bedienen. Das heißt, die Geschichte, die bis dahin geherrscht hat, das dürfte bekannt sein, ist in der Sowjetunion umgeschrieben worden. Im Hinblick auf das, was sozusagen die Sowjetunion oder das Sowjetsystem als relevante Geschichte wahrgenommen hat. Da sind ganze Personen verschwunden. Sie kennen die berühmte Geschichte, dass aus Bildern mit Stalin da Personen rausretuschiert worden sind, weil die politisch nicht opportun waren und vieles mehr. Nicht? Das heißt, die Geschichte ist im Hinblick auf ein bestimmtes bestehendes Bild umgeschrieben worden. Und aus dieser Geschichte ist natürlich, oder aus dieser Umschreibung der Geschichte ist natürlich das aktuelle Bild auch wieder verändert worden. Dann hat man eben auf Bücher verweisen können, wo schon im 19. Jahrhundert ganz wichtige Leute über die Armut reflektiert haben und über eine bessere Gesellschaftsordnung reflektiert haben und vieles mehr. Nicht? Entschuldige. Ist ein bisschen irritierend. Wir sind eh gleich fertig. Das heißt, dieses Bild der Geschichtsschreibung hat natürlich jetzt das aktuelle Bild von Armut verändert und dieses aktuelle Bild von Armut hat natürlich dann auch wieder die Zukunftsprojektion dieser Gesellschaft verändert. Das heißt, um leichte Details, hat sich das, was da als Aufklärung, als sozialistische Aufklärung oder als sozialistische Gesellschaftsordnung, die keine Armut mehr kennt, projiziert wurde, damit verschoben, dass die Vergangenheit im Hinblick auf die Gegenwart neu geschrieben wurde. Also Sie können sich anhand dessen ungefähr vorstellen, welche Dynamiken und Interaktionen im Spiel sind, damit etwas so zu stehen kommt, wie es uns eben anhand von sozialwissenschaftlichen Kategorien wie dem der Armut erscheint. Die Dinge sind nicht so, wie sie erscheinen. Sie sind überhaupt nicht ohne, dass sie erscheinen, sondern sie erscheinen durch diese Kategorien hindurch, die wir uns in beständiger Reflexion unserer Geschichte und unserer Zukunft und in Auseinandersetzung mit unseren sozialen Gegebenheiten, sprich mit unseren Mitmenschen, beständig selbst schaffen. Wir sind sowas wie Maschinen, die sich im Agieren, im Hier und Jetzt agieren, das heißt an diesem jeweiligen Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden, eine Geschichte selbst schreiben, eine Zukunft selbst schreiben und sowas wie eine Selbstwahrnehmung selbst schreiben. Das ist natürlich eine provokante These, aber das ist sozusagen diejenige These, auf die diese Vorlesung hinausläuft. Der Versuch zu interpretieren und zu verändern kommt genau vor dieser Schwierigkeit zu stehen. Aber ich will das, wie gesagt, jetzt nur ein bisschen andeuten. Ich komme noch ein bisschen ausführlicher auf diese Problematik zu sprechen.
Bitte. Aber ich wollte in dieser Frage, wie man jetzt Armut zu definieren, wo man Armut als Gegenstand definiert, zu Reichtum, ja? Also zum Beispiel, wo, oder ob man Armut definiert als, also dieses Standards zum Beispiel gewisse Bildungsstandards, also natürlich. Ernährung oder solche Sachen, ja.
Sie wissen vielleicht, dass in der christlichen Geschichte die Armut sogar als notwendiges Übel definiert wurde, das den Reichen erst die Möglichkeit gibt, auch den Weg ins Himmelreich zu finden. Weil der Arme hatte natürlich im Hinblick auf die Leiden Christi, auf die Armut Christi, den direkten Weg ins Himmelreich vor sich. Der war aufgrund seiner Geworfenheit des Schicksals natürlich derjenige, der prädestiniert ins Jenseits fortschreiten konnte. Der Reiche konnte nur den Umweg über die Unterstützung der Armen gehen. Nur indem der Reiche Almosen verteilt, hat er eine Chance, ins Himmelsreich zu kommen. Das heißt, die Armen waren in der christlichen Tradition durchaus notwendig und wurden als solche auch akzeptiert. Es gab keine Armenpolitik in unserem Sinne im frühen Christentum. Die waren sozusagen betriebsnotwendig für diese Gesellschaft. Erst im Spätmittelalter ist aufgrund der sonstigen sozialen Veränderungen, sprich Stadtflucht, also das heißt Landflucht, Entstehen von Städten und Entstehen einer bürgerlichen Mittelschicht, das Verhältnis von Arm und Reich so umgestellt worden, dass mit der Zeit die vielen Armen, die jetzt entstanden oder zum Vorschein gekommen sind, nicht mehr von den Reichen bedient werden konnten und dadurch Probleme entstanden sind. Damit hat sich dann natürlich diese Differenz von Arm und Reich im Hinblick auf die Differenz von arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig umgeschaltet. Also da ist dann im Vordergrund gestanden, ist das jetzt einer, der eh arbeiten kann und der ist damit gar nicht arm zu nennen, oder ist das jemand, der arbeitsunfähig ist und damit wirklich bedürftig ist. Da hat dann ganze Bibliothek protosozialwissenschaftlicher Literatur dafür gesorgt, dass plötzlich unterschieden wurde zwischen bedürftigen und nicht bedürftigen Armen. Zwischen würdigen Armen und unwürdigen Armen. Da wurde dann sozial genau getrennt und outgekastet. Oh, sorry, ich rede und sehe Sie nicht. Tut mir leid.
Ich würde meine Frage jetzt vor allem noch, in Ihrer Definition sind Gefühle auch Erscheinungen? Also gibt es überhaupt irgendwas, worauf wir uns auf unser inneres Wahres und Unbewusstes, aber doch irgendwie uns entsprechendes stützen könnten, falls wir durch den Raum zu unserem Unbewussten kommen? Oder glauben Sie, das wirkt nur Erscheinungen alles?
Wir stützen uns. Das ist die gute Frage. Worauf stützen wir uns? Ich würde selbstverständlich sagen, dass Gefühle etwas Gemachtes sind. Also das, was uns als Liebesgefühl erscheint, ist selbstverständlich etwas, was wir aufgrund unserer sozialen Erfahrungen, unserer Kultur und vieles mehr zu natürlich, es gab gibt sowas
es
wie eine...
schon, bevor es Kultur gab?
Also ja, eben.
Ohne die Liebe und Fortpflanzung wären wir jetzt nicht hier.
Richtig. Es gibt sowas wie eine biologische Grundlage dafür. Aber auch das ist natürlich evolutiv entstanden. Auch das ist nichts, was irgendwo in einem jenseitigen Reich ein für alle Mal festgesetzt wurde. Naja, wenn man unsere biologische Ausstattung so definieren will, natürlich, da ist es festgelegt. Es gibt sowas wie erotische Attraktion zwischen den Geschlechtern, nicht? Und damit ist eine Basis für Liebe gelegt. Aber die Liebe selbst hat bekanntlich, also so wird zumindest sehr oft behauptet, nicht nur mit körperlicher Attraktion zu tun, sondern da ist sehr viel mehr im Spiel. Und das, was da mehr im Spiel ist, würde ich mal behaupten, ist natürlich kulturell, sozial angeliefert. Nicht? Also das sind gewisse romantische Vorstellungen dessen, wie wir eben zusammenleben wollen, wie wir unseren Partner wahrnehmen oder unsere Partnerinnen.
Also vielleicht erlebe, dass ich an dem Mutter kuschel, das ist auch schon eine kulturelle Wahrnehmung und es ist dann doch...
Naja, natürlich sorgt sozusagen die biologische Grundausstattung dafür, dass sich das Baby im Schutz der Mutter besonders wohl fühlt und natürlich die Mutterbrust sucht und vieles mehr, nicht? Es ist schwer, jetzt eine künstliche Grenze zu ziehen. Und diese Grenzziehung hat genau mit dieser Definitionsfrage zu tun. Nicht? Also wenn ich sozusagen sage, okay, nur das, was jetzt rein körperliche biologische Attraktion ist, sei Liebe, dann ist es eine Möglichkeit, das zu definieren, aber eine deutlich zu kurzgreifende Definition. Nicht? Und dann ist es natürlich so ein bisschen die Frage, wie weit ich das ausdehne, wo ich meine Grenzen ziehe, worüber ich sprechen will. Es gibt eben, ich weiß nicht, das Konzept der platonischen Liebe spricht von Liebe ganz bewusst jenseits der körperlichen Attraktion. Das dürfte bekannt sein. Da ist eben die Grenze auf der anderen Seite gezogen. Nicht? Da sagt man, nur das ist Liebe, was eben absieht von dieser biologischen Ebene. Wir können aber unsere Diskussion an dieser Stelle sehr gerne das nächste Mal fortsetzen. Wäre gut, sogar wenn das zu denken gibt, was ich oder was die Kollegin gerade eingeworfen hat und vielleicht auch viel Widerspruch oder Nachfrage hat.